Wenn Träume platzen. Wir sind beim letzten Teil von dieser Serie angelangt, wo wir vom Godi Plus haben, über Elia. Und das ist das letzte Thema. Wenn Träume platzen. Wir schauen nochmal zurück auf das ganze Jahr, das wir schon gehabt haben, seit dem Januar. Die Vorgeschichte, wie hat das eigentlich angefangen mit dem Elia? Er ist von Gott berufen worden. Er soll zum Ahab gehen und sagen, hey Ahab, es wird im Fall nicht mehr regnen. Und dann ist das tatsächlich passiert. Und der Elia musste flüchten. Er ist auf Phönizien gegangen. Hat dort bei einer Witwe gewohnt, die eigentlich nichts mehr hatte. Noch ein bisschen Öl, noch ein bisschen Mehl. Und dann einfach gesagt, hey, ich bete für Gott, dass das Öl und das Mehl nicht wird ausgehen. Und dass du in die Hungersnot durchkommst. Und tatsächlich ist das passiert, das Wunder, nochmal. Und dann ist aber der Sohn von dieser Frau gestorben. Und Elia betet intensiv, dass der Sohn wieder auferweckt werden darf, dass er leben darf. Und das passiert. Und nach 3 Jahren kommt er zurück nach Israel zum König Ahab und sagt, hey, jetzt gibt es eine Entscheidung. Und das ist der Vortag von dieser Predigt, die heute kommt. Es gibt eine Entscheidung und sie treffen sich am Berg Karmel. Und der Elia lässt alle Baalspriester versammeln. Es waren 450 Leute plus 400 andere Priester von der Aschera. Also 850 Leute lässt er mal versammeln. Und die beten eigentlich zu ihrem Baal, dass es anfangen zu regnen. Oder besser gesagt, dass ihr Opfer, das sie haben, dass es anfängt zu brennen. Und das passiert den ganzen Tag nichts. Sie sind da von morgen an bis weit in den Nachmittag hier sind sie da dran. Und dann kann der Elia für Feuer vom Himmel beten und es passiert. Ganz eindrücklich. Und das ganze Volk sagt in dem Moment, hey ja, der Herr, das ist unser Gott. Und dann schickt der Elia die anderen go essen, weil sie den ganzen Tag gefastet haben. Und er selber fastet weiter, geht auf den Berg hoch, auf den Karmel und fängt an beten für Regen. Und nachdem er 7 Mal gebetet hat, passiert das, es kommt regnen. Und dann sagt er dem Ahab, hey, fahr heim, bevor der Weg versumpft, fahr heim. Und er läuft ihm die ganze Strecke noch 25 Kilometer voraus. Es hat also ziemlich viel zu tun gehabt an diesem Tag. Er läuft voraus. Und ich habe mich immer gefragt, wieso läuft er jetzt dort an diesem Wagen voraus? Was ist jetzt da seine Motivation dabei? Und ich glaube, das war der Höhepunkt von Elia. Er hat so einen gewaltigen Tag erlebt und hat gesagt, hey, jetzt ist der Moment. Jetzt ist der Moment, wo sich alles dreht, auf das ich hingeschafft habe. Jetzt hat die Bevölkerung gesagt, jawohl, der Herr ist unser Herr. Jetzt ändern wir das. Und alle werden sich zu Gott zuwenden. Es wird sich alles kehren. Es gibt eine grosse Revolution in dem Land. Jetzt ist der Moment und ich will dabei sein. Ich will dabei sein. Ich glaube, das waren so ein bisschen die Erwartungen von Elia. Und jetzt dürfen wir lesen, wie das dann passiert ist. Die wir gerne mitlesen, es geht den ganzen Tag heute 1. Könige, Kapitel 19. Und bei Vers 1 fängt es an. Ahab erzählte Isebel alles, was Elia getan hatte. Und wie er alle Baalspropheten mit dem Schwert getötet hatte. Daraufhin schickte Isebel einen Boten zu Elia und ließ ihm ausrichten, die Götter sollen auch mich töten, wenn ich nicht morgen um diese Zeit das Gleiche mit dir tue, wie du es mit ihnen gemacht hast. Da bekam Elia Angst und floh um sein Leben. Er ging nach Beersheba in Juda. Dort ließ er seinen Diener zurück. Er aber ging allein eine Tagesstrecke weit in die Wüste. Schließlich sank er unter einem Ginsterstrauch nieder, der dort stand, und wollte nur noch sterben. Ich habe genug, Herr, sagte er. Nimm mein Leben, denn ich bin nicht besser als meine Vorfahren. Das ist das, was wirklich passiert ist. Mit all den Erwartungen, die Elia hatte. Und Elia, sein Traum ist geplatzt. Das, was er vorgehabt hat, das, was er darauf hingeschafft hat, das sein ganzes Leben darauf ausgerichtet hat, er hat alles gegeben und es ist nichts daraus geworden. Er ist am Tiefpunkt angelangt. Ein Tag, nachdem er auf dem Höhepunkt war. Es kommt ein Angriff von der Isabel, von der Königin, und sagt, hey, ich werde dich umbringen lassen. Und der Angriff kommt nach dem grössten Höhepunkt. Und der Elia kann diesem Angriff nicht standhalten. In der allerersten Predigt im Januar, als ich über den Elia hatte, ging es darum, gegangen, wer ist dein Ahab? Und ich weiß nicht, ob ihr euch das als Flipchart noch erinnert, wo so Komfortzone eingezeichnet war, wenn ihr die vergrössern konnte und häufig in der Lernzone war. Und in diesem Moment geht er einfach in die Panikzone. Da ist nur noch Panik gekommen. Nach dem grössten Höhepunkt kommt ein Angriff. Und er kann dem Angriff nicht standhalten. Es ist eigentlich nur ein Wort, das ihn völlig zerstört. Weil ob die Säbel in dieser Zeit wirklich noch so viel Macht gehabt, nach dem Tag von vorher, das wissen wir gar nicht. Oder ob sich da die Soldaten dagegen gewehrt hätten. Vielleicht. Vielleicht kennst du das auch. Dass immer nach einem Höhepunkt, vielleicht nach einer Konferenz, wo du gewesen bist und denkst, ja genau, jetzt ist der Moment, um mein Leben zu kehren, um alles anders zu machen. Oder nach einem Lager, wo du sagst, hey, so möchte ich weiterleben. Dann kommst du heim und zuerst mal merkst du, oh, ich bin müde. Ich habe ja gar nicht so viel geschlafen während diesen Tagen. Ich mag gar nicht. Und dann kommt der Alltag und du gehst so ein bisschen Lagerkoller rein oder du merkst so nach einer halben Woche oder nach einer Woche, nein, ich habe es jetzt nicht so umgesetzt, wie ich es eigentlich vorgehabt habe. Und du gehst plötzlich in ein Loch, in einen Tiefpunkt. Eine weitere Erwartung, die Elia hatte: Ich bin nicht besser als meine Vorfahren. Wir wissen nichts von den Eltern von Elia. Das steht nichts in der Bibel. Wir wissen nichts über irgendeine Grosseltern. Wir wissen gerade mal, dass er herkommt, aus Tischbe. Wir wissen nichts über ihn. Aber wir wissen, er wollte besser sein als sie. Das war seine Erwartung an sich selber. Hey, ich bin besser als meine Eltern. Ich bin besser als meine Vorfahren. Ich mache sicher nicht so wie die. Ich weiß nicht, ob ihr das auch schon kennt habt oder kennt. Und das Gefühl gehabt, nein, ich bin besser, ich sollte mehr machen, ich sollte mehr leisten. Ich mache gewisse Sachen sicher nicht so. Und das war seine Erwartung an sich selber. Und er merkt, er kann dem gar nicht standhalten. Weil er sich an seiner eigenen Leistung gemessen hat. Das Gefühl gehabt, hey, wenn jetzt die Revolution kommt, dann bin ich gut. Dann stehe ich gut da und dann habe ich Ansehen. Dann habe ich Anerkennung. Aber das passiert nicht. Wir lesen weiter. Dann legte er sich hin und schlief unter dem Strauch ein. Doch plötzlich berührte ihn ein Engel und sagte zu ihm, steh auf und iss. Er blickte um sich und sah ein Stück auf heißen Steinen gebackenes Brot und einen Krug Wasser bei seinem Kopf stehen. Also aß und trank er und legte sich wieder hin. Da kam der Engel des Herrn ein zweites Mal, berührte ihn und sagte, steh auf und iss, denn vor dir liegt eine lange Reise. Er erhob sich, aß und trank, und das Essen gab ihm genug Kraft, um 40 Tage und Nächte bis zum Berg Gottes, dem Horeb, zu wandern. Gott fängt an, mit dem Elia zu arbeiten. Gott fängt an, ihn wieder aufzubauen. Und wie macht er das? Spannenderweise haben die Psychologen von der heutigen Zeit herausgefunden, dass das, was Gott macht, genau richtig ist. Komisch, hä? Der Psychologe Maslow hat so eine Bedürfnispyramide formuliert. Das findet ihr auch auf eurem Infoblatt. Wenn ihr es nicht habt, dann hat es hinten am Ausgang wahrscheinlich noch ein paar. Die Bedürfnispyramide hat besonders unten die körperlichen Bedürfnisse. Und das ist genau das, was Gott macht. Der Elia fällt in den Schlaf, er darf mal schlafen. Er hat so viel Energie eingesetzt, er ist komplett müde. Und er sagt auch, ich mag nicht mehr. Ich mag nicht mehr. Das eine ist psychisch, aber das andere ist auch wirklich einfach physisch, dass er körperlich nicht mehr mag, nach all diesen Anstrengungen. Und er darf schlafen, dann wird er aufgeweckt und darf essen und trinken. Und weil er so anstrengend ist, darf er gerade weiter schlafen und wird noch das zweite Mal aufgeweckt, darf nochmal essen und trinken. Und so sind mal die körperlichen Grundbedürfnisse gestillt. Und dann steht er auf und hat genug Kraft, um 40 Tage und Nächte zu wandern. Der Elia hat sich in dem Moment nicht sicher gefühlt, an dem Ort, wo er war. Er war irgendwo in der Wüste. Er hat sich einerseits nicht sicher gefühlt, andererseits hat er sich den Tod gewünscht. Und Gott sagt, okay, dann wandere weiter. Und er gibt ihm 40 Tage zum Wandern. Das schafft eine Distanz. Einerseits eine zeitliche Distanz von dem Ereignis, das war. Andererseits auch durchs Wandern auch eine geografische Distanz. Und er kommt an einen Ort, am Berg Horeb, und heisst, dort fand er eine Höhle, in der er die Nacht verbrachte. Doch der Herr sprach zu ihm: Was tust du hier, Elia? Elia antwortete: Ich habe dem Herrn, Gott, dem Allmächtigen, von ganzem Herzen gedient. Denn die Israeliten haben ihren Bund mit dir gebrochen, deine Altäre niedergerissen und deine Propheten getötet. Ich allein bin übrig geblieben und jetzt wollen sie auch mich umbringen. Da sprach der Herr zu ihm: Geh hinaus und stell dich auf den Berg vor den Herrn, denn der Herr wird vorübergehen. Zuerst kam ein heftiger Sturm, der die Berge teilte und die Felsen zerschlug vor dem Herrn her. Doch der Herr war nicht im Sturm. Nach dem Sturm bebte die Erde, doch der Herr war nicht im Erdbeben. Und nach dem Erdbeben kam ein Feuer, doch der Herr war nicht im Feuer. Und nach dem Feuer ertönte ein leises Säuseln. Als Elia es hörte, zog er seinen Mantel vors Gesicht, ging nach draußen und stellte sich in den Eingang der Höhle. Eine Stimme sprach: Was tust du hier, Elia? Er sagte: Ich habe dem Herrn Gott, dem Allmächtigen, von ganzem Herzen gedient. Aber die Israeliten haben ihren Bund mit dir gebrochen, deine Altäre niedergerissen und deine Propheten umgebracht. Ich allein bin übrig geblieben und jetzt wollen sie auch mich noch umbringen. Da sprach der Herr zu ihm: Geh zurück auf den Weg, den du gekommen bist, durch die Wüste nach Damaskus. Wenn du dort bist, salbe Hazael zum König von Aram. Dann salbe Jehu, den Sohn Nimschis, zum König von Israel. Und salbe Elisa, den Sohn Schaphats aus Abel-Mehola, an deiner Stelle zum Propheten. Wer Hazael entkommt, den wird Jehu töten. Und wer Jehu entkommt, den wird Elisa umbringen. Doch 7000 Menschen in Israel will ich verschonen. Alle, die sich nicht vor Baal niedergeworfen und ihn geküsst haben. Der Elia läuft also 40 Tage lang und kommt zu so einer Höhle. Und dann schlaft er wieder mal. Weil nach 40 Tagen ist man ja müde, oder? Es ist jetzt nicht so gross da, die Höhle. Oder? Aber er fühlt sich nach diesen 40 Tagen immer noch klein. Und er wird gefragt von Gott: Elia, was machst du eigentlich da? Und er sagt: Hey, ich bin allein. Ich sollte umgebracht werden. Ich mag nicht mehr. Und dann sagt Gott: Hey, ich zeig dich mir. Und dann kommt das Der Sturm, das Feuer, das Erdbeben. Und das sind gewaltige Sachen, die passieren. Und der Elia merkt, nein, da ist Gott gar nicht drin, das schickt er einfach. Und dann hört er etwas ganz Sanftes häuseln. Ganz etwas Sanftes. Und plötzlich merkt er, hey, das ist jetzt Gott. Der Elia, der so viele gewaltige Sachen erlebt hat, merkt plötzlich, Gott ist nicht immer so gross. Also er zeigt sich nicht immer so gross, er zeigt sich manchmal ganz sanft. Er zeigt sich manchmal ganz im Kleinen. Und dann kann er so ein bisschen von seiner Höhle anstehen. Und Gott sagt nochmal die gleiche Frage und er sagt nochmal die gleiche Antwort. Hey, ich bin allein, ich mag nicht, ich sollte umgebracht werden, ich habe Angst. Und Gott, wie handelt Gott? Spannend ist ja, der Elia sagt, er ist allein. Er war vorher immer mit seinem Diener unterwegs. Dann ist er, das Kapitel vorher, hat er Obadja kennengelernt. Er war am Königshof. Der hat 100 Propheten verstrickt von Gott. Er hat ihn gekannt. Aber das interessiert ihn in dem Moment nicht, wo er Panik hat. Er rennt quer von Norden nach Süden, von Israel, an die Grenze zu Juda, ganz im Süden von Juda, in die letzte Stadt. Und dort lässt er seinen Diener zurück. Dann lässt er dort und geht dann in die Wüste und sagt dann, ich bin allein. Er hat das Gefühl, hey, bin ich eigentlich der Einzige? Bin ich der Einzige, wo Gott ehrt? Bin ich der Einzige, der nach seinem Gebot leben will? Bin ich der Einzige, der das Richtige will? Er fühlt sich komplett allein. Aber teilweise liegt das auch daran, dass er sich komplett zurückzieht. Er zieht sich zurück, weil er einfach nicht mehr mag, weil er nicht mehr mag, andere Menschen sehen. Er ist eigentlich in einer Depression rein, oder in einem Burnout. Und er fühlt sich komplett allein. Und Gott greift ein und sagt, hey, das ist dein dritte Bedürfnis. Ist das Bedürfnis nach Gemeinschaft mit anderen Leuten. Gott sagt, hey, es gibt im Fall noch 7000 andere Leute in diesem Land. Du bist nicht allein. Und er sagt, hey, ich gebe dir den Elisa dazu. Der soll Prophet werden. Der soll mit dir unterwegs sein. Er soll auch dein Nachfolger werden. Und das erste Mal überhaupt in der Geschichte der Israeliten sagt Gott, dass der Elia fremde Könige soll salben von einem anderen Land. Dass die auch in seinem Plan dazugehören. Wieso kommt es so weit, dass Elia sich komplett allein fühlt? Und nicht allein ist. Ich glaube, das ist immer wieder das, was wir auch merken, die Situationen, die Realitäten, dass wenn wir müde sind, wenn wir ein bisschen depressiv werden, wenn wir in ein Burnout landen und das Gefühl haben, wir sind allein. Niemand versteht mich. Niemand weiss, wie es mir geht. Und man fängt sich an, zurückzuziehen. Und die Frage ist, wenn wir das bei jemand anderem merken, wie reagieren wir darauf? Sagen wir, okay, der braucht jetzt gerade seine Zeit. Oder sagen, hey, ich frage mal nach, wie es dieser Person geht. Oder versuchen wir, wenn wir in dieser Situation sind, ein möglichst perfektes Leben vorzuspielen. Oder sind wir ehrlich und können sagen, hey, es geht mir im Fall nicht gut. Können wir die Masken abnehmen und sagen, das ist momentan im Fall nicht dran. Es geht mir nicht gut, ich mag auch nicht mehr. Ich mag nicht mehr wegen meinem Beruf, ich mag nicht mehr glauben. Wenn all die Zweifel aufkommen, können wir so ehrlich sein mit uns und anderen Leuten das auch zugestehen und sagen, hey, es geht mir im Fall nicht. Momentan ist nicht alles schön. Und können wir aufeinander zugehen. Ehrlich, offen, nicht verurteilend, sondern wertschätzend. Egal, was die andere Person macht. Egal, was sie tut. Gerade so wie der Elia, der das Gefühl hat, er komplett versagt. Gott fängt ihn da wieder an aufrichten. Sein Traum ist geplatzt. Vielleicht ist der eine davon ja auch ein Traum geplatzt am Mittwoch. Wo man das Gefühl hat, hey, ich bin mir so sicher, dass das Richtige ist. Und schlussendlich ist das Resultat anders. Von diesem Landabtausch. Nicht so, wie man es sich selber vorgestellt hat. Ja, da kann man seine Enttäuschung auch zeigen. Aber als Gemeinde geht es nicht darum, zu sagen, die sind so, sondern zu sagen, hey, wir wollen eine Einheit sein. Zusammen einen Weg suchen. Ein Miteinander. Und nicht eine Trennung. Ein Miteinander ist an einem Punkt, wo so wichtig kann sein, aber nicht der wichtigste Punkt ist. Der wichtigste Punkt ist, dass wir bei Gott sein dürfen. Dass wir uns bei ihm dürfen geborgen fühlen und er uns all die Bedürfnisse stillt, die wir haben. Weil er kennt alle Bedürfnisse. Dann gibt es noch zwei mehr, Individual- und Selbstverwirklichung. Den eigenen Plan haben für sein eigenes Leben. Den dürfen wir mit Gott ausgestalten. Hey, Gott kennt unsere Bedürfnisse. Er weiss, wenn etwas platzt. Er kennt unseren Weg. Und manchmal sind wir auch von Gott enttäuscht und sagen, hey Gott, jetzt hast du komplett anders reagiert, als ich will. Und dann nicht den Kopf hängen lassen, sondern sagen, hey, bleiben wir dran. Mit Gott hat weiterhin einen Weg mit uns vor. Der Elia darf einen Nachfolger bestimmen, der ihn unterstützt. Und dann könnte man ja sagen, ja, du, der Elia hat versagt, jetzt muss er einen Nächsten haben, der besser ist. Der besser ist als er. Aber das ist nicht. Das ist nicht der Fall. Der Elia hat so Todesangst. Und Gott geht auf das sogar so krass ein, dass der Elia nicht muss sterben. Weder in dem Moment noch später. Gott sagt, hey, weißt du, Elia, ich nehme dich einfach zu mir in den Himmel, ohne dass du stirbst. Und wenn man die Wirkungsgeschichte von Elia nachher anschaut, wenn man Sachen liest aus dem Maleachi, der Prophet Maleachi, der ein paar hundert Jahre nach Elia gelebt hat, schreibt, muss ich schauen, wo das ist, da. Der Herr, der allmächtige Gott, antwortete, ich schicke meinen Boten voraus, der mein Kommen ankündigt und die Menschen darauf vorbereitet. Noch wartet ihr auf mich, den Herrn, ihr wünscht euch meinen Boten herbei, der meinen Bund mit euch bestätigt. Er ist schon unterwegs, ganz plötzlich werde ich, der Herr, in meinem Tempel einziehen. Und da ritten über der Bote. Und er sagt, das Ende vom Alten Testament, die letzten Verse, ab Maleachi, Vers 3, 23. Noch bevor der große und schreckliche Tag kommt, an dem ich mein Urteil vollstrecke, sende ich den Propheten Elia zu euch. Er wird Eltern und Kinder wieder miteinander versöhnen, damit ich nicht das ganze Volk vernichten muss, wenn ich komme. Und der Elia hat seine Anerkennung nicht verloren. Es heisst, er wird nochmal gesendet werden. Und Jesus sagt dann, der Prophet Elia münzt das um auf den Johannes den Täufer. Und sagt, hey, das ist eigentlich der Elia gewesen, den ihr immer darauf gewartet habt. Wo das Gleiche lebt, wo auch weit aussen ist, und am Rand der Gesellschaft. der euch darauf hinweist. Und spannend ist, bevor Jesus in Jerusalem einzieht, heißt es so in Matthäus 17. 6 Tage später ging Jesus mit Petrus, Jakobus und dessen Bruder Johannes auf einen hohen Berg. Sie waren dort ganz allein. Da wurde Jesus vor ihren Augen verwandelt. Sein Gesicht leuchtete wie die Sonne und seine Kleider strahlten hell. Dann erschienen Mose und Elia und redeten mit Jesus. Die zwei grössten Propheten aus dem Alten Testament erschienen Jesus und den anderen Jüngern. Und sie reden vor allem mit Jesus. Und ich glaube, das ist der Moment, wo der Mose und der Elia auch Jesus Mut zusprechen auf den Weg, der kommt. Mut zusprechen auf den schwierigen Weg, der auf Jesus wartet, wenn er in Jerusalem einzieht. Und der Petrus findet das so schön, wenn wir gerade anfangen, Hütte zu bauen und sagen, hey, komm, da bleiben wir. Aber die wissen, der Elia, der Mose und Jesus wissen genau, hey, das ist nicht der Punkt. Aber sie sagen, hey, der Elia hat seine Anerkennung, seine Wirkung, seine Tat hat er vollbracht. Auch wenn es nicht so passiert ist, wie er das gerne hätte wollen. Manchmal sind wir müde und mögen nicht mehr. Das ist am Elia passiert. Das passiert auch immer wieder uns. Aber es ist ja nicht etwas von der neuen, modernen Zeit, dass es uns passiert. Das hat es eigentlich zu allen Zeiten gegeben, dass sich Menschen Mühe gefühlt haben. So eine Dauerbelastung, nicht zur Ruhe kommen, keine Pause haben, immer mehr erwarten von sich selber, hat Elia gemerkt, ist nicht gesund. Und merken wir auch immer wieder, ist nicht gesund. Und ein anderer, der das gemerkt hat, ist der Guido von Kartäuser. Das war ein Mönch im 12. Jahrhundert. Und er hat es so beschrieben. Dauerbelastungen, auch wenn sie um des Reiches Gottes willen geschehen, nehmen dem Leib die Frische, dem Geist die Schwungkraft, dem Nächsten das nachahmungswürdige Beispiel und Gott die Ehre. Dem Leib die Frische, dem Geist die Schwungkraft, dem Nächsten das nachahmungswürdige Beispiel und Gott die Ehre. Auch wir brauchen wie der Elia immer wieder Pause. Auch wir können nicht immer Vollgas geben. Und Pause machen ist auch etwas Gutes. Gehört auch zu den körperlichen Bedürfnissen. Und ich weiß nicht, wie es dir jetzt geht, wo du stehst. Ob du genau so eine Pause brauchst. Ob du genau so in einem Moment bist, wo du sagst, hey, ich mag ihn nicht mehr. Oder wo du einen Moment gehabt hast, wo das der Fall war und du hast den irgendwie überwunden. Und dir geht es jetzt wieder gut. Ich weiß nicht, wo du stehst. Aber Gott ist dabei. Dort, wo du stehst. Er kommt mit dir auf den Weg.